Herzlich willkommen
zu Sixon Boost Your Business, der CRM-Podcast. Mein Name ist Dominik Enzler.
Und mein Name ist Stefan Wendt und wir haben eine Mission, den Mittelstand zu digitalisieren.
Das heißt, digitale Prozesse, mehr Umsatz und bessere Kundenbeziehungen für dein Unternehmen.
Lass uns loslegen.
Hallo und herzlich willkommen zu Sixon Boost Your Business, der CRM-Podcast. Heute wieder mit einer neuen, sogar sehr besonderen Folge. Besonders deswegen, weil ich in dem Fall einen Gast hier haben, und zwar einen Gast, der schon bekannt ist. Und das ist Lukas Schmidt von IT for Funds. Grüß dich, Lukas. Hi.
Grüß dich, Dominik.
Hey, genau, du warst schon mal zu Gast bei Stefan damals. Ich glaube, es war im letzten Jahr noch. Und da habt ihr schon mal ein bisschen über CRM in der Finanzbranche gesprochen. Heute wollen wir das Thema ein bisschen vertiefen. Wie geht's dir denn generell? Hast du einen guten Start in die Woche gehabt?
Ja, danke dir, Dominik. Genau, wir hatten letztes Jahr schon mal zu dem Thema gesprochen gehabt. Und deswegen habe ich mich jetzt echt die Woche schon gefreut. Wir haben aktuell eine sehr volle Woche, weil wir ja letzte Woche erst gestartet sind mit der IT for Funds zum 1.4. War kein April-Scherz, wir sind wirklich live und haben das Geschäft der NAVAX übernommen. Und deswegen ist jede Minute durchgeplant, wie man sich es vorstellen kann. Aber dennoch habe ich mich total gefreut auf den heutigen Termin, dass wir uns eben nochmal austauschen und auch an den Sachen, die wir letztes Jahr im Podcast besprochen hatten, dann einfach anknüpfen können. Weil ich glaube, da haben wir noch viel Futter gehabt für eine neue Folge.
Ich habe nochmal reingehört, war sehr viel Input schon mal dabei, sehr viel spannender Input, aber wie du sagst, noch nicht vollumfänglich, beziehungsweise ist immer noch was übrig geblieben, und deswegen auch eben die Idee, dich nochmal dazu zu holen, weil gerade jetzt auch ja aktuell wieder ein großes Thema natürlich die digitale Wandlung in der Branche auf jeden Fall, und da wollen wir heute mal etwas tiefer noch einsteigen. Jetzt haben nicht alle wahrscheinlich die Podcast-Folge gehört mit dir. Von dem her, du hast schon gesagt, beziehungsweise bist Managing Director bei IT for Funds. Vielleicht kannst du noch mal kurz was zu dir sagen. Es gibt ja auch noch die Beziehung zu Axion, wie da so die Beziehung ist und was du denn generell so tust.
Ja, sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, ich bin aktuell Managing Director hier bei IT for Funds SA, einem Luxemburger Technologietochterunternehmen der Axion. Das ist eine bekannte Fondsgesellschaft hier in Luxemburg, Fondsboutique. Und letztlich hatten wir das Ziel, über die letzten 1 bis 2 Jahre, je nachdem, wie man es nehmen will, weil wir noch eine Zulassung bei der hiesigen Finanzbehörde, bei der CSSF, angestrebt haben, hatten wir die Aufgabe, das IT-Geschäft, was schon innerhalb der Company existiert hat, herauszulösen und das von unserer Schwestergesellschaft NAVAX mitzunehmen in jetzt ein eigenes Tochterunternehmen namens IT for Funds. Das heißt, dass wir bieten hier die volle Palette von IT-Services für Vermögensverwalter, Finanzinstitute, KVG und Co. an, von der Userbetreuung bis hin zur IT-Entwicklung, also die gesamte Palette.
Ja, dann kann ich erstmal nur noch mal sagen, Glückwunsch, dass das alles soweit geklappt hat.
Vielen Dank.
Seid jetzt live. Und genau da in dem Zusammenhang, du natürlich ein guter Ansprechpartner, um jetzt nochmal in die digitalen Prozesse mit reinzugehen und das Change Management, das ist ja ein zweites Thema, was wir uns heute nochmal anschauen wollen in der Finanzbranche. Vorneweg, du kennst es vom ersten Mal Podcast schon, wir haben immer ein Highlight der Woche, ein CRM-Highlight der Woche. Und ja, jetzt hattest du wahrscheinlich letzte Woche schon ein großes Highlight mit dem Go Live. Was ist denn diese Woche so dein Highlight, speziell wenn man auf die CRM-Seite schaut?
Mein Highlight war absolut, dass wir in der letzten und auch in dieser Woche noch das System komplett umbranden durften auf IT for Funds. Und ich bin immer wieder, haut's mich aus den Socken, wie viel dann doch man mit Logo und Signatur und was es alles gibt, Umsatzsteuernummer, zu tun hat. Das heißt also, wir haben fleißig alle Vorlagen umgebrandet, haben fleißig alle E-Mail-Verteiler angepasst. Und da sieht man dann immer so schön, wie viel dann doch vom CRM-System abhängt. Bei uns nämlich die ganze Ausgangsrechnungssteuerung. Und das ist, wie man sich vorstellen kann, im IT-Bereich, vor allem, wo viel mit Lizenzen gearbeitet wird, dann doch nicht nur marginal. Da war schon einiges dabei.
Sehr schön und erfolgreich abgeschlossen in dem Fall.
Das haben wir erfolgreich jetzt abgeschlossen. Genau, wir haben schon die ersten Rechnungen stellen können unter der neuen Firmierung. Das heißt, da läuft alles prima.
Genau, ich teile auch meinen CRM-Highlight der Woche. Bei mir handelt es sich um ein neues HubSpot-Tool beziehungsweise eine neue Funktion. Man kennt das, wenn man auf die HubSpot-Startseite geht als HubSpot-User, dann hat man bisher immer so eine vordefinierte Dashboard-Seite auswählen können. Man konnte sich seine Startseite so aus Templates generieren. Und ich habe jetzt schon gesehen, in der Beta ist es aktuell, man kann sich jetzt seine eigene Startseite zusammenbauen. Und da habe ich auch in dem Podcast, wo ich mit dir nochmal mit Stefan angehört habe, rausgehört, großes Thema im Change Management, dass man sich auch wohlfühlt in seinem CRM-System. HubSpot ist es jetzt in unserem Fall, was wir auch nutzen für unsere Geschäftsprozesse. Und da habe ich mir schon mal auf unserem Demo-Portal so und meine eigene Startseite zusammengebastelt. Und da hattest du auf jeden Fall schon mal einen Punkt. Man fühlt sich direkt wohl, wenn man weiß, wo was ist, dass man direkt alles im Überblick hat, wenn man morgens in den Tag startet und mal seine eigenen Vertriebsziele sieht oder was man heute so ansteht an Aufgaben, dass sich alles so zusammenbasteln kann, auf einen Blick hat. Und dann fühlt man sich direkt wohl, wenn man seine eigene personalisierte Startseite hat. Und von dem her sehr cool, dass es das jetzt auch gibt. Wird bestimmt auch bald in allen Portalen live gehen, aktuell eben noch als Beta. Und hat mir sehr gefallen, deswegen habe ich das als Highlight mitgebracht. Und das mein Highlight soweit.
Ja, es scheint ja, als wird HubSpot eure Podcasts hören, stark. Es war ja mal ein User-Review, was sich dann ausgezahlt hat.
Genau, richtig. Sehr, sehr stark auf jeden Fall. Genau, dann starten wir rein in unser Thema. Wir werden heute ein bisschen über die Prozessautomatisierungen und das Change Management in der Finanzbranche sprechen. Wir werden dann mal schauen, wie ist da so der aktuelle Stand gerade in der Branche, wie gehen Vermögensverwaltungen zum Beispiel damit um und werden dann von dir auch ein paar Use Cases hören, was man so umsetzen kann, auch an Potenzial da ist. Und dann auch schauen, wie sieht denn da jetzt die Zukunft aus in der Prozessautomatisierung und auch ein bisschen auf das Change Management eingehen. Wie kann ich neues System, neue Prozesse einführen, damit sie dann auch gelebt werden? Auch da bin ich schon sehr gespannt darauf, was deine Insights so sind aus der Branche. Und da gehe ich mal rein in das erste Thema, der aktuelle Stand in der Finanzbranche. Würdest du das jetzt aktuell sehen? Wie siehst du die Branche? Wie digital ist sie? Gibt es da denn noch Potenzial, was man noch herausholen kann?
Ja, also können wir sehr gerne so machen. Finde ich auch sehr spannend, das so fortlaufend zu betrachten. Also zunächst ist ja unsere Finanzbranche digitalisiert. Also es gibt ja, ich habe bei einer Sparkasse gelernt früher, es gibt weniger ein beleghaftes System, sondern mehr ein belegloses digitales System. Also Digitalisierung ist ein sehr großes Wort. Das heißt, ich glaube, es gibt zumindest in unserer Welt der Finanzmarktteilnehmer, würde ich jetzt mal sagen, oder eben Finanzunternehmen, keines mehr, was nicht mit irgendeinem Fuß schon der digitalen Welt ist. Das heißt also, digital sind wir natürlich schon längst. Allerdings, das, was darauf aufbaut, nämlich das Thema, was du angesprochen hast, Automatisierung, das steht tatsächlich in den Kinderschuhen. Das ist eigentlich Wahnsinn, wenn man sich bitte mal überlegt, wie lange wir schon im Internet in der digitalen Welt unterwegs sind. Und dass dieses Thema jetzt immer mehr Traktion gewinnt, das, glaube ich, ist nicht nur meine Meinung, das würde wahrscheinlich jeder aktuell so unterschreiben.
Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Du sprichst es an. Digital ist ja die Finanzwelt in dem Sinne schon lange. Aber spannend, dass dann in diesem Bereich, wo wir jetzt auch drüber sprechen werden, so CRM, Kundenansprache und so weiter, dass es da noch Nachholbedarf gibt, wie ich denke. Genau. Wie sieht es denn bei euch da aus? Ihr habt ja auch viele Kunden in der Vermögensverwaltung, auch bei IT for Funds. Wie ist da deine Erfahrung? Wie digitalisiert und automatisiert im Speziellen sind denn da die Kunden schon?
Ja, also da muss ich tatsächlich sagen, auch gerade im Bereich der Vermögensverwaltung wird allein auch schon aufgrund der regulatorischen Anforderungen viel systemisch gearbeitet, weil MiFID und auch entsprechende andere Verordnungen schon eigentlich vorgeben, dass du einen durchgeplanten Prozess brauchst. Also es wird sehr schwierig, ohne ein geeignetes, ich nehme jetzt mal ein Vermögensverwaltungssystem, ohne ein geeignetes CRM-System, was eben den Onboarding-Prozess eines Kunden begleitet, wird es schon aufwendiger, das dann alles über E-Mail und Excel- und Word-Lösungen zu lösen. sondern wenn das System dich schon in die Hand nimmt, dann machst du einfach auch weniger Fehler. Von daher kann ich da sagen, dass was ich sehe, da ist eigentlich überall ein entsprechendes System in Betrieb. Teilweise noch alte MS-DOS-Lösungen, wo Mitarbeiter sich nicht trauen, eine andere Taste als die 2 und die 3 zu drücken, weil sie dann genau wissen, dass die Honorarabrechnung aus dem Drucker kommt. Das haben wir auch schon gesehen, aber letztlich ist da jeder schon systemisch unterwegs.
Wenn wir da ein bisschen tiefer reingehen, so in das Thema Customer Relationship Management, auch das Thema Marketing, Sales mit einbeziehen, wie siehst du da in diesen speziellen Bereichen die Automatisierungen schon heute?
Da sehe ich tatsächlich noch Riesenpotenzial. Also was schon angegangen wird, ist das Thema Social Media allgemein. Also ich sehe immer mehr eben auch Kunden unserer Muttergesellschaft, der Axion, also quasi Fondsmanager oder Asset Manager, die in der Vermögensverwaltung im Hintergrund sich aufhalten, beziehungsweise dort eben am Markt sind. Da sehe ich schon sehr, sehr viel Social Media Beteiligung und dadurch eben auch eine, zumindest nehme ich es an, weil es sehr, sehr professionell wirkt, eine verwaltete Lösung, die letztlich auch Vorlagen vorbereitet, die letztlich Posts vorbereitet. Und da sehe ich also schon auch deutlich Potenzial, aber ich sehe auch eine Richtung, dass sich immer mehr Marktteilnehmer damit beschäftigen aktuell.
Wie arbeitet ihr in dem Bereich? Habt ihr da auch schon Best Practices für euch selbst etabliert im Unternehmen?
Ja, was wir prinzipiell machen, ist das reine Content-Marketing. Also wir haben jetzt nach einiger Pause, weil wir eben im Zulassungsverfahren waren und da eben auch nicht werben dürfen, jetzt wieder eine Content-Marketing-Strategie aufgenommen. Und da werden wir einfach zielgerichtete Blogs und Posts zu verschiedenen Themen releasen. Systemisch gesteuert machen wir das eigentlich weniger. Wir sind einfach präsent und haben quasi einfach über unsere Landingpage dann letztlich, die wir überall verlinken, einfach den Traffic, den wir da so umsetzen, weil unser Geschäft recht individuell ist. Also wir haben keine Out-of-the-Box-Solution, die ist sehr erklärungsbedürftig und daher ist bei uns eigentlich der einzige Call-to-Action, den wir haben, dann unser persönliches Gespräch.
Mhm. Ja, spannend. Also genau das hören wir eben auch von unseren Kunden aus der Finanzbranche, dass Content-Marketing sehr, sehr gefragt ist, weil erklärungsbedürftiges Produkt sehr häufig, sehr individuelle Produkte und ja, man muss sich natürlich dann abheben, gerade jetzt auch, wenn man jetzt die letzten paar Monate, Jahre vielleicht sieht, es gibt einen Overload an Content-Marketing, wenn man jetzt die ja, verschiedenen Blogs betrachtet, die jetzt mit KI generiert werden, KI-generierte Blogbeiträge, Podcasts mittlerweile auch schon, verschiedene Themen. Was ist da euer USP oder was ist eure Vorgehensweise, um sich da von diesem Overload abzuheben und in eure Nische reinzukommen?
Bei uns ist es mehr, dass wir hier im deutschsprachigen Bereich in Luxemburg unterwegs sind. Das heißt, es ist eigentlich unser USP schon letztlich von unserer Firma an sich gegeben, da wir hier deutschsprachige Kolleginnen und Kollegen haben und eben auch in der deutschsprachigen Community in Luxemburg unterwegs sind, dass wir eben auch luxemburgische Regulierung, die CSSF betrifft, das ist die luxemburgische BaFin so gesehen, wenn man es jetzt als Deutscher diesen Podcast sieht, oder die FINMA in der Schweiz. Mhm. Entsprechend haben wir da den USP, auf Deutsch darüber zu berichten, in der Nische IT. Und ich habe neulich mal das Register durchschaut bei der Behörde, wo wir jetzt auch gelistet sind seit letzter Woche. Da gibt es eigentlich keinen Player, der da deutschsprachig auch aufklärt. Von daher ist es zum Glück, sage ich mal, recht naturgegeben bei uns.
Ja, eine Situation sozusagen in
tatsächlich,
gewisser Weise.
Ja, in gewisser Weise, ja.
Sehr schön, ja. Kommen wir mal zurück zu den Prozessautomatisierungen. Wie geht ihr da ran an so eine Automatisierungs, an so eine Möglichkeit zu automatisieren? Auf was achtet ihr da? Was würdet ihr Unternehmen raten, die ihre Prozesse generell automatisieren wollen? Es gibt bestimmt sehr viele zu automatisieren, aber bestimmt muss es auch sinnvoll sein. Wie würdest du denn da vorgehen?
Was? Großes Thema. Also ich würde zunächst mal Prozessklarheit herstellen. Also was wir oft sehen, ist eben, letztlich ist ja alles, also auch das etwas automatisieren zu wollen, ist eine Anforderung in der IT. Da sprechen wir letztlich immer von, um gewisse Kategorisierungen dann auch durchführen zu können. Und oftmals wird, das sehen wir sehr häufig, mit dem letzten Schritt zuerst gestartet. Also es wird eben versucht, direkt ein Thema anzupacken und ein Tool auszuwählen, wo man dann quasi vom Tool, von der Funktionalität her kommt und sagt, ah, das kann ich machen, ich kann eine automatische E-Mail schicken, ich kann einen Genehmigungsworkflow mir senden, ich kann einen Report generieren, ein PDF erstellen. Auf welche meiner Prozesse passt diese Funktionalität? Und da sagen wir, das ist eigentlich genau verkehrt. Es muss erst Prozessklarheit herrschen. Das heißt, es muss erst klar sein, wie sieht denn der Prozess überhaupt mal aus? Mal diesen Prozess aufzumalen. Wenn man das noch nie gemacht hat, ist allein das schon ein super spannendes Projekt, mal einen Prozess in einer Swimlane, in einer BPMN-Notierung vielleicht aufzuschreiben, wo man eben dann genau sieht, also für die oder denjenigen, der es nicht kennt, Prozess startet bei A, geht hin bis zu Z und tangiert ganz viele Swimlanes, also wie Bahnen in einem Schwimmbecken, die quasi für die Abteilungen stehen, die allesamt dann irgendwas zum Prozess dazu tun. Und das würde ich sagen, ist Nummer eins, so würden wir rangehen, jedem zu empfehlen, einen Prozess oder mehrere oder ein ganzes Geschäftsmodell erst einmal klar vor Augen zu haben, bevor man sich überlegt, was kann automatisiert werden.
Mhm. Sehr, sehr spannend. Also ein klarer Framework da auch von eurer Seite, das durchzugehen. Ist bei uns tatsächlich auch ähnlich. Kann ich auch empfehlen, die Podcast-Folge zum Thema Implementierung von CRM-Systemen mit sich anzuhören. Von der Konzeptionierungsphase, wo du jetzt gerade auch schon gesprochen hast, wirklich sich mal klar zu machen, welche Prozesse wollen wir überhaupt angehen und wie sehen unsere Prozesse aktuell überhaupt aus? Das sehe ich auch häufig, wenn man mit Unternehmen spricht, die jetzt wirklich noch wenig digitalisiert sind. Was haben wir eigentlich für Prozesse? Wo liegen die Daten? Wie bekommen wir die zusammen? Von dem her auch ähnlich bei uns, sehr, sehr spannend. Und wie würdest du dann im nächsten Schritt weitergehen? Was wären dann so die low-hanging fruits, die man sich zuerst abholen sollte, um die ersten Quick Wins auch zu haben?
Ja, also ich glaube, genau solche Themen, also low-hanging fruits, sagen wir mal, fangen eigentlich immer da an, wo mein Change Management auch stattfinden muss. Das sind jetzt viele Buzzwords zugegebenermaßen. Also wenn ich jemanden habe, der noch nicht viel Erfahrung hat mit der Implementierung eines solchen Systems oder einfach mitgenommen werden will, also sei es jetzt der Kunde oder sogar der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die dann später mit dem System arbeitet, dann ist es halt mega wichtig, dass wir nicht 3 Monate lang einen Prozess analysieren und schauen, es wird ja erstmal alles doppelt gemacht, da können wir die Hälfte wegstreichen und so weiter, sondern auch recht schnell dann, indem wir den Kollegen, die Kollegin mitnehmen in auf diese Reise, so sieht der Prozess aus, so könnten wir es umsetzen, dann auch recht schnell ins Testen bringen. Also wirklich schnelles Feedback, schnell jemandem auch ein Interface mal bereitstellen, sagen, so sieht das aus, hier könntest du deine Prozesse finden, wenn wir jetzt da beginnen, einen Prozess speziell uns anzuschauen. Und dann geht es von A bis Z los und du kannst eigentlich immer sagen, so gefällt mir das nicht. Und auch immer dann die Möglichkeit zu geben, Rückfragen zu stellen, weil ich finde, es gibt nichts Dramatischeres, als wenn wir nicht schnell Quick Wins erzielen mit jemandem, ein System einfach mal loszulassen und zu schauen, okay, macht mal, das ist ja jetzt alles 80% gut und letztlich verlierst du dann jeden, weil entsprechend dann man sich nicht abgeholt fühlt.
Ja, sind wir schon voll im Thema Change Management auch drin, finde ich auch einen wichtigen Punkt. Ich glaube, also zumindest meine Meinung aus den Projekten, die wir jetzt schon mitgemacht haben, wenn man am Ende ein erfolgreiches System will und damit auch arbeiten will, damit effizient arbeiten will, dann sollte man seine Mitarbeitenden mit abholen und die mit reinholen, damit das auch gelebt wird. Wie gehst du jetzt damit um oder wie siehst du das, wenn es Vorbehalte gegenüber neuen Systemen gibt? Erlebe ich auch manchmal. Es gibt die Vertriebler zum Beispiel, die einfach seit 20, 30 Jahren arbeiten, wie sie arbeiten. Sie haben ihre Excel-Listen, sie sind gut vernetzt, schaffen ihre Abschlüsse, haben ihre Ziele. Warum sollten sie jetzt in einem zentralen System arbeiten? Verstehen sie einfach manchmal nicht. Wie siehst du das? Wie gehst du damit um? Das
ist ein sehr heikles Thema. Also da gibt es, glaube ich, auch mehrere Methoden. Also wenn du jetzt davon sprichst, dass ein großes CRM-System beispielsweise oder eine Automatisierungslösung eingeführt werden soll und sich dann gewisse Teams erstmal sträuben, ja, und sagen, ah, es ist alles, mach das schon immer super und ich habe alles im Blick und ich weiß gar nicht, warum das jetzt hier eingeführt werden soll. Ja, ich arbeite seit 10 Jahren so und mache hier super Geschäft. Was soll das überhaupt? diese Gruppen kann man, glaube ich, recht einfach erreichen, indem man, also ein Thema zurück, Low-Hanging Fruits anbietet. Also auch diese Gruppen werden irgendein Problem haben, was sie sehr gerne automatisieren, Schrägstrich in einem System wiederfinden, damit sie besser werden können. Also dort kann ich nur sagen, die Bedenken ernst nehmen. Also oft liegt es auch daran, dass Dinge direkt verteufelt werden, dass der Mitarbeiter schon das Ende im Kopf hat, wo dann in Anführungszeichen wieder nicht mit ihm gesprochen wird und einfach eine Lösung implementiert wird, die er dann nutzen soll, die er aber erstmal oder sie total kompliziert findet und gar nicht den Mehrwert erkennt. Weil eben Projekte in unserer Branche leider des Öfteren so laufen. Und da kann man, glaube ich, viel schon erreichen im Gespräch, indem man sagt, naja, schau mal, wie teilst du denn beispielsweise, wenn du im Urlaub bist, deinem Kollegen mit, was jetzt die letzte Kommunikation im Kunden war? Naja, da ich leite ihm dann die E-Mails weiter oder ich lege sie in Windows-Ordnersystem ab und da findet er es dann. Und dann kann man sagen, hey, aber schau mal, du kannst hier im Outlook-Add-in, kannst du ganz einfach die E-Mails beispielsweise zu HubSpot tracken und dein Kollege sieht es direkt, du musst gar nichts machen. Das heißt, du kannst völlig entspannt in Urlaub gehen, wenn du bei all deinen E-Mails da oben auf Tracken geklickt hast. Mhm. Das ist viel einfacher, als dass du die alle in den Ordner ziehst, ihm schreibst, wo der Ordner ist, der Kollege muss rein, Doppelklick drauf machen und, und. Also ich glaube, da lebt es einfach von der Kommunikation mit der Person.
Ja.
Es gibt aber noch einen schwierigeren Fall. Mhm. Und das ist dann tatsächlich, sehen wir auch oft, wenn wirklich sehr technologieaffine Menschen eigentlich da sind, die sagen, naja, ich finde es prinzipiell gut, dass wir uns andere Systeme anschauen, aber ich bin hier auch so eingespannt, erstens, also ich kann dir gar nicht die Kapazität geben, um in meinem, gerade mal aus meinem Tagesgeschäft auszusteigen. Das können auch nicht Mitarbeiter meines Teams oder Mitarbeiterinnen machen, weil sie eben wirklich sehr gut eingespannt sind und sie erkennen nämlich, was das eigentlich wirklich für einen Aufwand sein kann, ein neues System einzuführen. Da wird es dann wirklich schwierig, diese Leute gleichermaßen mitzunehmen und gleichermaßen aber auch dafür zu sorgen, dass das Projekt jetzt nicht zu lange auf sie wartet. Das haben wir auch oft schon erlebt, dass also sich essentielle Nutzergruppen aus einem Testing, aus einem Change-Prozess rausziehen, weil sie aktuell tatsächlich nicht die Zeit besitzen. Und da würde ich sogar sagen, dann eher das Projekt pausieren, noch nicht starten und mir wirklich Zeit einräumen von diesen essentiellen Teams und nicht versuchen, schnell jetzt ein CRM einzuführen, wenn man die wesentlichen Nutzergruppen nicht direkt mitnehmen kann.
Welche von diesen Typen, die du jetzt auch so gezeichnet hast, siehst du da in der Finanzbranche vor allen Dingen? Kannst du da irgendwie einen groben Plan zeigen, wie welche Vorbehalte es da oft gibt und was man da am besten ranziehen kann?
Ja, also da ich ja hauptsächlich in der Finanzbranche unterwegs bin, waren es jetzt tatsächlich die beiden Personas, die ich da oft sehe. Ich kann aber sagen, wo die sind. Persona A, also derjenige, der sagt, ja, prinzipiell alles gut, aber ich mache das schon seit 10 Jahren. Das sieht man ganz oft im Vertrieb, Front Office, wo man eben sagt, ja, kann ich jetzt, ist alles gut. Und Persona B, eigentlich mehr im Tech-Thema drin, aus der Natur der Sache, weil sie eben auch wirklich oft technologische Themen haben, sieht man dann eher im Middle- oder Backoffice, ne, wo Personen wirklich mit tiefem Prozess-Know-how, Schnittstellen-Know-how, auch oft Daten- und Reporting-Know-how sind, die sagen, ich sehe das, das ist ein Riesenthema, was ihr hier vorhabt, also dass wir auch intern auf einem System arbeiten, weil auch diese Stellen haben ja Kundenkontakt oder entsprechend Kontakt mit einer Automatisierungslösung, weil auch sie Prozesse betreffen. Da, also sehe ich beides gleichermaßen, besonders jetzt in der großen KVG beispielsweise, Kapitalverwaltungsgesellschaft oder im Bankenumfeld gleichermaßen.
Wir haben ja auch für HubSpot spezifisch Onboardings, die wir nutzen. Das heißt, auch da stoßen wir auf Misstrauen aus verschiedenen Abteilungen, nutzen da auch Modelle, das Ganze, um den Vorbehalten entgegenzutreten. Gibt es da bei euch jetzt spezifisch auch auf die Finanzbranche gemünzt Modelle, die ihr nutzt, um das ganze Team mitzunehmen, beispielsweise Workshops oder bestimmte Ansätze, um alle mitzunehmen?
Also ich glaube, man muss zunächst sagen, dass wir ja Also das, was ich jetzt gesehen habe, das berichte ich auch eher aus meiner Erfahrung, die ich bei der Axiom gesammelt habe, wo ich letztlich das CRM-System eingeführt habe und auch bei einfach aus Erzählungen mit Branchenteilnehmern, mit Kunden. Wir letztlich sind da jetzt kein Spezialsoftware, sag ich mal, Provider oder letztlich Berater, sondern wir sehen das eher dann an Projekten, die uns brauchen fürs Hosting oder eben einfach als IT-Dienstleister, als Infrastrukturbereitsteller. Ich kann aber sagen, aus meiner bisherigen Erfahrung war immer das sinnvollste, Super-User zu nehmen. Das heißt also, in der Abteilung, in den Abteilungen, die das Tool dann wirklich einsetzen, eine oder zwei Personen zu nehmen, die wirklich tiefgreifend geschult ist und die im Tagesgeschäft dann auch mal sagen kann, ohne dass man jetzt ein Ticket eröffnen muss oder eben den Berater noch mal erreichen muss, hier schau mal, das machst du so und so, und dass dieser Super-User letztlich auch den Auftrag bekommt, in x Monaten dafür zu sorgen, dass das System akzeptiert wird. Und das fand ich immer eine ganz interessante Sache, weil ich war mal ein solcher Super-User bei der Einführung von Dynamics, was eben letztlich bei Axion im Betrieb ist. Und da kann ich berichten, das war eigentlich prima. Ich hatte da eine wöchentliche Runde, wo wir alle Probleme, Themen adressiert haben. Ich konnte das Tool customizen und ich war halt eben immer erreichbar, jeden Tag, und konnte also dadurch der IT-Abteilung eigentlich fast alles abnehmen und auch sogar dem damaligen Consultant, der es eingeführt hat, super viel Arbeit abnehmen, dadurch, dass ich einfach mehr erklären konnte, was dann nicht in irgendeinem Change geendet hat, weil es jemand jetzt nicht vielleicht verstanden hat, wie er eine Funktion out of the box schon hinbekommt, die er sich wünscht.
Mhm. Ja, also wir fahren da auch ein ähnliches Modell. Bei uns heißt es dann Champion. Derjenige, genau, also Super-User, Champion, dass derjenige dann tatsächlich der Multiplikator ist, die Schnittstelle zwischen Team und dem Partner oder dem CRM-Spezialisten im Inhouse. Das ist auf jeden Fall ja auch ein Erfolgsmodell, kann man auf jeden Fall sagen, dass dann derjenige schon das Wissen streut, dass er auch jemand aus dem Team ist, der dann auch zwischen den Pausen oder in den Pausen, in den Arbeitspausen mal schon mal drüber spricht und schon mal Sneak Peeks gibt und schon mal auch diese Quick Wins, die du schon angesprochen hast, schon mal teilen kann und so auch emotionalisieren kann und das ganze Team mitnehmen kann. Spannend, dass du gesagt hast, dass das auch so ein Auftrag, so ein Ziel mit sein kann, also dass man das vielleicht auch in den persönlichen Zielen mit implementiert, zu sagen, es ist ein Ziel, dass der oder der Prozess umgesetzt ist und im Team auch so angenommen wird. Finde ich auch eine sehr gute Herangehensweise. Mhm. Wie war das bei dir damals? Weil das ist natürlich dann auch wieder ein Thema, dass davon ja von dem HubSpot-Champion, CRM-Champion, Key-User, wie auch immer, Zeit geblockt werden müsste, muss. Das muss man auf jeden Fall auch mit einkalkulieren. Das ist ein wichtiges Thema, auch intern die Ressourcen mit einzuplanen, die so eine Implementierung oder so eine Prozessumstellung mit sich bringen. Wie war das bei dir damals? Hast du da aktiv auch Zeit weggeblockt bekommen und wie viel sollte man da ungefähr einplanen?
Ja, also ich gehe davon aus, ich war letztlich eine lange Zeit der Einzige, bis es dann ein bisschen mehr auf die Abteilung auch übergegangen ist. Da war ich tatsächlich Vollzeit dazu da und es war aber eine Lösung, die, um es mal ins Verhältnis zu setzen, ich glaube damals circa 60 User betroffen hat. Also es war schon breit ausgerollt. Da würde ich sagen, das hat auch gepasst. Also da war Vollzeit auch immer genug zu tun, und wenn man jetzt das Customizing dann auch noch dem Super-User überlassen hat, dann war das alles gut so. Mhm. Finde ich aber gar nicht mal so optimal. Denn optimaler fände ich es, wenn es in den verschiedenen, so wie es dann auch am Ende eher gelebt wurde, in den verschiedenen Abteilungen ein bis zwei Personen gibt, die es wirklich jetzt, sagen wir mal, auch gar nicht mit einer wirklichen Kapazität, die dafür freigeschaufelt wird, wo dann jemand eine Sprechstunde anbieten könnte oder Ähnliches gemacht wird, sondern einfach mit der Awareness, du bist jetzt verantwortlich in dieser Abteilung, dass wir in 3, 6, 9, 12 Monaten, wie auch immer man das handeln will, hier unsere Prozesse, so wie es im Projektplan angedacht ist, auch entsprechend umgestellt haben auf das Tool. Und das hat auch folgende Benefits. Das muss natürlich, gehört auch dazu, ein Anreizsystem, oder? Also ansonsten würde ich das nicht jetzt ja auch nicht machen wollen. Um auch wirklich da jemanden zu motivieren, zu sagen, denn da geht es dann oft los, die Disziplin einzuhalten. Das ist nämlich nicht immer eine schöne Aufgabe. Das heißt also, wenn ich jetzt dieser Super-User oder wie ihr es nennt, der Champion bin, dann muss ich auch manchmal den Finger in die Wunde legen. Also wenn dann jemand doch wieder eine E-Mail schreibt oder doch nicht seine E-Mail taggt oder doch keine Telefonnotiz verfasst, nachdem er gesprochen hat und es war wichtig für viele, dann muss ich dann eben auch in einem Meeting, natürlich alles im Rahmen der Knigge, aber entsprechend dann den Finger in die Wunde legen und auch mal erfragen, warum denn die Kollegin, der Kollege jetzt das am Tool vorbei macht oder am Prozess vorbei macht, wo es eigentlich ein klares Team-Agreement gab, dass wir das jetzt nutzen wollen. Und daher sage ich also, diese Aufgabe kann auch nicht nur positiv wahrgenommen werden, da muss ein entsprechender Anreiz dann her.
Ja, verstehe. Auf jeden Fall sehr, sehr guter Punkt. Und ja, also das ist bei uns auf jeden Fall auch wichtig im Prozess, diese Review-Prozesse zu haben und dass dann auch das Management dahinter steht und den Champion in dem Fall unterstützt, wenn eben dieses Change-Management noch ein bisschen länger dauert oder da mal nachgehört werden muss. Und nur so, das ist zumindest die Erfahrung, kann es am Ende dann auch klappen und dann gibt es in einem halben Jahr ein Review, wie funktioniert es mit dem CRM-System zum Beispiel. Und dann funktioniert es meistens auch, wenn eben alle mit an Bord geholt werden. Sehr spannend von dir auch den Einblick zu bekommen. Jetzt waren wir schon sehr stark auch Prozessautomatisierung im CRM-System. Ist ja auch so der CRM-Podcast, den wir hier haben. Deswegen geht es meist um CRM-Systeme. Welche Rolle spielt denn bei euch ein zentrales CRM-System und auch auf die Finanzbranche gemünzt in vergleichbaren Unternehmen oder in Unternehmen, die ihr als Kunden auch mitbringt?
Da müssen wir klar unterscheiden. Wir letztlich als IT-Dienstleister beziehungsweise eben auch als Entwicklungsdienstleister, wir haben, wenn du es so nennen willst, eigentlich kein CRM zentral im Betrieb. Denn was in einem Finanzunternehmen letztlich das Client-Service-Team übernimmt oder der Kundenberater, die Kundenberaterin übernimmt, das ist bei uns ganz klar nicht personalisiert. Zuhörerinnen, Zuhörer werden es kennen, wir arbeiten ticketbasiert. Das heißt, bei uns ist quasi egal, wer eine entsprechende Anfrage annimmt. Jeder muss genau die gleichen Kompetenzen haben, je nachdem, wo das Ticket eingeht. Oder eben es muss jemanden geben, der diese Tickets nach Eingang sortiert. Und aus meiner Sicht ist ein CRM-System eben letztlich dazu da, um auch individuelle Kontakte erstmal für alle sichtbar zu machen und in einen Prozess zu gießen, der aber auch spezifisch erstmal den Vertrieb bis hin zur Betreuung eines speziellen, auch oft individuellen Kunden dann begleitet. Und das ist bei uns natürlich anders. Wir sind da klassisch nach dem, im Fachjargon würde das ITIL nennen, Prozessmanagement organisiert. Also bei uns intern spielt es eine untergeordnete Rolle. Es spielt aber dennoch, wie gesagt, die Lösung, die wir einsetzen, eine Rolle, um einen Überblick zu behalten. Wer sind unsere Kunden? Und entsprechend, wir machen darüber auch unsere Rechnungsstellung, wie anfangs erwähnt, entsprechend auch im Blick zu behalten, welcher Kunde bucht welche Leistung, wo müssen wir entsprechend schauen, haben sich Dinge verteuert, IT ist sehr oft ein Pricing-Thema, auch gibt es Lizenzkostensteigerung, müssen wir die verteilen? Und das sind eben Themen, die würde ich ohne ein CRM-System, wo letztlich dann auch meine Stammdaten gepflegt sind, also welcher Kunde hat welche Kontingente, hat welche Produkte bezogen, gar nicht leisten können. Also es ist aber, um ehrlich zu sein, ein Support-System.
Wenn wir dann auf die Finanzbranche schauen, wie würdest du es da interpretieren? Wie kann da ein CRM unterstützen oder welche Rolle spielt es dort?
Ja, ich glaube also da ist es erstmal abhängig natürlich vom Finanzmarktteilnehmer. Also was ist es jetzt? Ist es eher ein unterstützender Teilnehmer, also beispielsweise eine Verwahrstelle, beispielsweise entsprechende Payment Provider, wo kein klassisches B2C-Geschäft auch im großen Stil da ist. Da bin ich offen, da denke ich, kann man eine jegliche Organisationsform einführen. Wenn es aber wirklich um B2C geht, also Endkunden bei Vermögensverwaltern, also Anleger oder Anlegerinnen und entsprechend jedem, der, nehmen wir den Bankberater, der letztlich einen Baufinanzierungskunden beraten muss, ich glaube, da führt gar kein Weg dran vorbei, weil das sind letztlich, also ich würde auch mal sagen, je standardisierter das Geschäft, desto besser eignet sich eigentlich, es gibt kein anderes System, was sich so gut eignet wie ein CRM-System, diesen standardisierten Prozess dann noch abzubilden und letztlich nicht pro 20 Kunden dann einen weiteren Kollegen, eine weitere Kollegin einstellen zu müssen, sondern entsprechend die Vorgänge über ein System laufen zu lassen. Also Kunde ändert Adresse, Kunde fragt Produkt an, Kunde möchte Produkt abstoßen, whatever. Da kann man alles denken und da gibt es dann wunderbare Lösungen im CRM-Bereich, die man dann standardisiert auch abbilden kann.
Gibt es ja im CRM-Bereich zum Beispiel mit HubSpot eben ein Tool, was auch ein starkes Marketing-Tool mitbringt, ein starkes Sales, was ja gerade bei B2C vor allen Dingen, würde ich jetzt mal annehmen, im Finanzbereich wichtig ist. Jeder möchte seine Assets an der Management vergrößern, beziehungsweise da Neukunden auch akquirieren, seine Bestandskunden ausbauen, da vielleicht neue Anreize setzen. Wie würdest du sagen, kann man dort Automatisierungen oder Personalisierungen mit einführen und hast du da Best Practices, wo du sagst, da kann das besonders gut funktionieren mit Tools aus Marketing und Sales im CRM-Kontext?
Ich kann mir vorstellen, dass es gibt ja vor allem im Vermögensverwaltungsbereich auch ganz viele Nischen. Du hast mich ja am Anfang nach meiner Nische gefragt. Ich glaube, das ist auch genau die richtige Herangehensweise, genau die richtige Frage. Und um in einer Nische aktiv zu sein oder eine Nische besetzen zu wollen, muss ich ja letztlich meine Kundschaft auswählen. Das heißt, ich muss eben auch Do's und vor allem Don'ts definieren. Also wen möchte ich mit meiner Leistung erreichen und wen auch nicht. Und allein um sich dem treu zu bleiben, also einer definierten, ich nenne sie jetzt einfach mal Lead-Strategie, um der treu zu bleiben und dann nicht abzuweichen und dann vielleicht aus meiner Nische rauszufallen, weil ich heterogen werde und plötzlich eigentlich ein Vermögensverwalter für Kryptowährungen sein will und den Vermögensumschwung mitnehmen will, weil die jüngere Generation jetzt langsam erbt und entsprechend dann in die Verwaltung reinkommt und sich für solche Themen interessiert und macht dann aber doch klassisches Geschäft, dann verliert man sich vielleicht, wenn man es nicht systemisch von Anfang an begleitet und sagt, naja, ich möchte eigentlich nur diese Zielgruppe ansprechen. Ich gehe bewusst auf Medien wie YouTube, Instagram, TikTok mit meiner Ansprache, um dort dann eben diese Leads einzusammeln, die ich vielleicht nicht erreiche, wenn ich in LinkedIn unterwegs bin und oder noch schlimmer in Xing, um letztlich dann zu sagen, um letztlich dann einfach treu zu bleiben dem, was man sich eben auf die Fahne geschrieben hat, in welcher Nische man aktiv bleiben will.
Was mir dazu einfällt, ist auf jeden Fall die Zielgruppe, wie du sagst, kennen, sich auch daran halten und sich, das aus meiner Sicht ein CRM wichtig, wo man seine Eigenschaften pflegen kann, also welche konkrete Branche ist es, welches konkretes Interesse ist da auch dahinter und danach dann auch zu segmentieren und beispielsweise im E-Mail-Marketing zu sprechen und nur die Inhalte denjenigen zur Verfügung zu stellen, die dann auch interessant sind und so seine Klickraten zu erhöhen, seine Öffnungsraten zu erhöhen, das Ganze so diversifiziert oder so individuell wie möglich darzustellen. Also das ist aus meiner Erfahrung so wichtig. Also finde ich auch spannend, dass du das raushebst, dass man die Zielgruppe kennen sollte, weil man neigt dann doch immer dazu, wenn man Potenziale links und rechts sieht, wir müssen uns jetzt dorthin bringen oder dort, aber wenn man eben sich auf eins spezialisiert, wird man auch meine Erfahrung so wahrgenommen.
Darf ich dir mal eine Frage stellen? Was ich nämlich ganz oft höre, und das ist, denke ich, auch mal von einem wirklich wahren CRM-Experten, wie du es jemand bist und wie ihr es seid, auch mal ganz spannend zu hören. Wie geht ihr denn mit den Kunden um, die euch sagen, sie haben eigentlich, also genau das, was ich so ein bisschen gesagt hatte, sie haben eigentlich gar kein standardisierbares Geschäft und wenn, dann sind es 3 bis 4 Anbahnungen pro Jahr, weil das Geschäft sehr komplex ist und sehr groß, also B2B. Wie würdet ihr da reagieren? Ist da ein CRM das richtige Tool?
Also im Grundlegenden würde ich erstmal damit starten, was du auch gesagt hattest. Das heißt, alle Daten erstmal in ein gemeinsames System zu bringen und dann eben aus diesem System zu arbeiten und dadurch erstmal eine gemeinsame Grundlage zu schaffen. Das ist schon mal der erste Punkt, den hattest du ja auch schon mit angesprochen. Ja. Und dann wäre der zweite Punkt zu schauen, dafür ist dann auch wirklich so eine Konzeptionsphase spannend und wichtig, kennen wir unsere Prozesse eigentlich und sind die denn wirklich so individuell oder sind die nur in bestimmten Thematiken individuell? Und wo gibt es Themen, wo wir uns doppeln im Team, wo wir manuelle Prozesse auch haben? Also es kann ja auch individuelle Prozesse geben, die trotzdem manuell sind, die man in gewisser Weise trotzdem automatisieren kann. Zum Beispiel verschiedene, also es kann eine unterschiedliche Ansprache sein, aber es kann trotzdem ähnliche Personalisierungsmöglichkeiten geben. Und da kann ich Workflows und Prozesse aufbauen, die sich zwar unterscheiden, aber in der Grundstruktur ähnlich sind. Und das kann man in so einer Konzeptionsphase herausfinden. Es mag auf jeden Fall auch Branchen oder Ansätze geben, wo man sagt, das ist wirklich ein sehr individuelles Beratungsgeschäft, wo jeder Kunde unterschiedlich ist, wo ich so eine Automatisierung ja vielleicht nur rudimentär einsetzen kann. Dann arbeite ich eben aus diesem kontaktbasierten CRM-System heraus, habe dann alle meine Kontakte trotzdem abgelegt, wie du auch gesagt hast, wenn der eine krank ist, wenn der eine das Unternehmen verlässt, dann sind alle Kontakte und alle Anknüpfungspunkte im CRM. Und dann kann ich aber auch schauen, wo gibt es denn doch ähnliche Arbeitsweisen, die ich dann vereinheitlichen kann. Mhm. Und das dritte Thema neben diesen kontaktbasierten und den Prozessen ist dann auf Managing-Ebene, das ist wahrscheinlich dann dein Bereich auch, Reportings zu haben und die Auswirkungen darüber zu haben. Und dazu muss ich die Prozesse in ein System bekommen und muss da ähnliche Prozesse finden, wenn es jetzt ein Sales-Prozess ist, zu wissen, welchen Forecast habe ich denn, wie sieht meine Pipeline aus. Auch wenn die Prozesse individuell sind, hat man dann doch ein Kerngeschäft, worauf man sich fokussiert und kann dann da Ähnlichkeiten finden und die dann auch in einem CRM-System abbilden. Also genau, kurze Antwort wäre, es kommt darauf an, das war jetzt die lange Möglichkeit und müsste man sich mal zusammensetzen und schauen, wie sehen denn die Prozesse eigentlich aus, und das ist eigentlich so der Punkt, den ich sagen will, dass man bei individuellen Prozessen sich mal zusammensetzen kann und sollte und sich die Prozesse anschaut, mal drüber spricht, über die konkreten Fälle und dann da bestimmt rausfindet, ob es Möglichkeiten gibt, Automatisierungen einzuführen.
Ja, super spannend. Also du hast eigentlich ja gerade auch erstmal definiert, was ein CRM-System alles ist. Und das ist auch der Punkt, das war auch so ein bisschen, das teile ich total die Wahrnehmung, dass oft eben nur der Sales-Prozess betrachtet wird. Und man dann eigentlich sagt, ich mache gar kein originäres Sales, ich habe so ein komplexes Geschäft. Wie soll ich da Leads sammeln und ein Vertriebsteam draufsetzen, sondern das ist eh alles hier Netzwerk und ich bin halt da und präsent und mich erreichen Anfragen. Aber das ist ja längst noch nicht alles, ne? Du hast ja jetzt viel mehr Facetten angesprochen, die man alle unter dem Begriff CRM eigentlich sammelt, ne?
Ja, da, auf jeden Fall. Das ist auch so der Unterschied zwischen dem historischen CRM, wie du sagst, Sales-Prozess, das war früher einfach, ich lege meine Kundengespräche ab, ich schreibe auf, was ich als nächstes tun möchte und habe am Ende dann vielleicht einen gewonnenen Deal und lege den dann in meine Pipeline ab und dort bleibt er dann. Das moderne CRM sieht den Prozess ganzheitlich, mhm, und das heißt, vom ersten Kontaktaufnahme, sei es jetzt über organisches Marketing oder über ein Outreach von Sales zum Beispiel, über verschiedene Touchpoints, da kann ich auch die Podcast-Folge von letzter Woche empfehlen, aus Inbound wird Allbound. Das bedeutet verschiedene Touchpoints auf der gesamten Customer Journey, bevor überhaupt der Lead ins System kommt. Also auch offline, also Offline-Events, SEO, über Social Media, über Outreach, also ganz viele Touchpoints sammeln, bevor der Kunde dann ins CRM wandert. Und sobald er dann geclosed ist, Kunde ist, dann auch im Kundenservice ihn im CRM behalten und auch dort dieses Schwungrad, wie wir es nennen, zu nutzen, also dass aus den zufriedenen Kunden wieder neue Kunden generiert werden und Empfehlungsmanagement beispielsweise durchgeführt wird. Mhm. Das ist auch ein großer Teil von modernem CRM. Mhm. Und so hat man dann eben diese gesamte Customer Journey abgebildet und kann neue Kunden generieren. Also sehr spannend, dass du das auch mit angesprochen hast.
Ja, super, ja. Cool, dass ihr die letzte Folge genau darüber wusstet. Das wusste ich wirklich nicht.
Stark. Ja, weil es einfach ein aktuelles Thema ist und weil da du jetzt auch drauf kommst, merkt man auch, ist ein Thema. Ja. Bestimmt auch in der Finanzbranche.
Ja. Damit,
genau, also da merke ich zumindest auch, sind auch viele traditionelle Strukturen noch vorhanden. Würdest du das bestätigen?
Durchaus, das sind genau die Vorbehalte, die wir auch oft haben, ne, bei jeglichem System.
Ja, auf jeden Fall. Und von dem her ist es eben immer schwieriger, deswegen auch aus Inbound und Outbound, weil eben diese Masse an Content da ist, die Masse an Marketing-Mails, die ich bekomme, und man sich da irgendwie abheben muss und einen neuen Punkt finden muss. Und deswegen ja auch offline wieder mehr ein Thema wird und eben auch verschiedene Touchpoints auf persönlicher Ebene. Ja, jetzt sind wir so diese aktuellen Themen durchgegangen. Wie sieht es denn zukünftig aus? Was denkst du, was sind so die Trends und wie kann CRM auch in Zukunft speziell natürlich in der Finanzbranche eingesetzt werden, um seine Prozesse klarer abzubilden und dadurch mehr Neukundengeschäft zu generieren?
Ich glaube, zukünftig wird, wie auch eigentlich schon gesagt, es wird sich ein bisschen was ändern. Das liegt einfach am ganz normalen Generationenumschwung, der passiert. Also ich glaube, wir sehen auch immer mehr, auch schon auf der Anlegerseite, dass immer mehr neue, das gibt euer Erfolg, gibt euch ja recht letztlich, immer mehr neue Impulse auch in die doch an vielen Stellen traditionelle Branche einfließen. Und das in Zukunft auch immer wichtiger wird, letztlich, wie nehme ich auch meinen Vermögensverwalter wahr? Wie ist der auch für mich erreichbar? Ist das irgendwie ein ganz traditioneller Weg? Wird da viel auf Kontakt vor Ort Wert gelegt? Oder bin ich da sehr digital unterwegs? Kann ich Messaging direkt machen über WhatsApp und bekomme Anfrage, Rückmeldung oder was auch immer es ist? Oder kann ich mal kurz meinem Berater ein, zwei Dokumente anfordern und er teilt mir einfach einen Link? Das heißt also, es geht auch sehr, sehr viel vom Generationenwechsel aus, dass wir da, glaube ich, einen Change erleben. Und dann, glaube ich, ist es auch immer mehr der Margendruck, der gerade auch in der Fondswelt, in der wir ja hauptsächlich unterwegs sind, passiert. Das heißt also, wir haben immer mehr Produkte, der ETF-Hype, der jetzt die letzten Jahre war und auch bestimmt angetrieben wurde durch Social Media, wo letztlich Seiten wie Finanzfluss und Co. super Aufschluss geben über eben, wie man eigenverantwortlich als Anleger dastehen kann. Das sorgt halt eben dafür, dass die Margen noch immer weiter sinken, weil niedrigmargige Produkte dann so gepusht werden. Und auch da muss man dann als hochregulierter Player einfach schauen, wie kann ich durch das Einsetzen von erstmal CRM-System ist eines, aber eben auch genereller Prozessautomatisierung auch letztlich einfach performant bleiben, also mehr Geschäft machen mit derselben Anzahl der Mitarbeiter und entsprechend nicht ein so hohe sprungfixe Kosten haben, dass ich pro 50 Fonds auch 10 neue Personen brauche im CRM-Bereich, im Risk-Bereich und im Backoffice. Das ist hier, glaube ich, die große Kunst und das muss in Zukunft auch immer mehr betrachtet werden, dass wir da mit Systemen arbeiten, Automatisierungspotenziale nutzen, weil die sind da. Also ich glaube, uns beiden und unseren Unternehmen, für die wir tätig sind, wird nicht langweilig werden in den nächsten 40.
Sehr, sehr spannender Abschluss, würde ich mal sagen, oder so ein Umriss auf jeden Fall. Jetzt hast du noch einen Punkt genannt, auf den ich noch kurz eingehen möchte. Regulatorik ist ja ein sehr großer Begriff in der Finanzbranche auf jeden Fall. Siehst du da irgendwelche Schnittpunkte oder Hemmnisse zwischen einem automatisierten CRM, wo ich automatische Sequenzen, Workflows habe und dieser Regulatorik, wo man besonders darauf achten muss? Hast du da einen Take dazu?
Wir hatten neulich hier intern das Gespräch, weil wir, wie gesagt, jetzt auch als regulierter IT-Dienstleister, die es ja mittlerweile auch gibt im Finanzbereich oder auch schon seit längerem gibt, aber wo mehr Fokus drauf kommt durch Themen wie DORA, wir uns letztlich gefragt haben, wie können wir das eigentlich smart aufstellen auf der grünen Wiese, weil wir jetzt anfangen. Und da haben wir eben auch festgestellt, wir kommen gar nicht drum rum. Beispielsweise in unserem System lassen sich verschiedene Vorgangstypen definieren. Ein Vorgang kann beispielsweise sein, ich mache jetzt ein banales Beispiel, ein Kunde fragt eine Berechtigungsänderung an für ein Verzeichnis. Also der Kunde fragt eben einfach an, einen Mitarbeiter eines Finanzunternehmens fragt an, ich möchte gerne Zugriff auf den Ordner Gesellschaftsdokumente. So, ganz einfacher Vorgang der IT, triggert aber tausende regulatorische Voraussetzungen von, darf er das überhaupt, muss er diese Daten sehen, User-Logging, also wird dann auch ein Zugriff in solch einem wichtigen Verzeichnis gelockt, könnte da festgestellt werden, wenn er Daten runterlädt, ja, nein, wie sind die Berechtigungsänderungen übers Jahr gewesen, das will dann der Prüfer nächstes Jahr wissen, das sind eben alles Punkte, die muss man dann beachten. Das kann ich faktisch gar nicht mehr machen, wenn ich nicht für viele Vorgänge Standardprozesse definiere. Wo will ich jetzt hinaus? Ich glaube, dass wir mit zunehmender Regulatorik, wir können gar nicht mehr so viel nachdenken in unserem Daily Doing im hochregulierten Bereich, um an alles zu denken. Wir müssen Prozesse aufbauen und wir müssen auch einfache Möglichkeiten haben, die Prozesse dann umzusetzen. Dass wir, wenn es dann im CRM-System losgeht, beispielsweise mit dem Kunden-Onboarding, was muss ich alles vor, ich mache ein Beispiel, ohne mich jetzt tiefer auszukennen, vor einer Produktempfehlung, was muss da alles da sein? Also da muss, ich kenne es nur noch salopp, da muss ein Beratungsprotokoll existieren, es muss nachgewiesen worden sein, dass über Risiken aufgeklärt wurde, die persönliche Risikoeinschätzung des Kunden muss gemacht werden. Jetzt überlege man sich, das ist ja jetzt nur ein Vorgang von Hunderten in einem Finanzunternehmen, wie können wir denn da drum rumkommen, dass wir jede Woche uns eigentlich schulen, weil sich auch überall was ändert. Davon würde ich weg, sondern hin zu Systemen, wo sich spezielle Teams, man könnte das Regulatory Watch nennen, also spezielle Teams, die nur sich anschauen, was ändert sich regulatorisch und dann quasi Anforderungen an das Team, was letztlich das Tool customized oder das CRM, das Workflow Management Tool customized, stellen und sagen, Vorsicht, hier hat sich was geändert, du musst jetzt nicht nur die Risikoeinschätzung machen und das Produktinformationsblatt austeilen, sondern es gibt noch ein drittes Dokument. So muss das aussehen. Also ich glaube, dieser Prozess könnte zukünftig zentralisiert deutlich besser laufen, als wenn ich versuche, eben jedem einzelnen Teammate alle 2 Wochen über die regulatorischen News zu informieren, zu sagen, da müsst ihr noch dran denken übrigens. Das, da kommen wir, glaube ich, ist nicht mehr möglich.
Ja, also finde ich super cool, dass du das nochmal so ausformuliert hast, weil wir da wieder die ganzen Themen, die wir schon besprochen haben, von der Konzeptionierung, dass man sich hinsetzt, sich seine Prozesse anschaut, die individuell sind, vielleicht auch an manchen Stellen, und in Systeme bekommen kann, also diese Konzeptionierungsphase sich nimmt, sich die Zeit nimmt und schaut, wo kann ich denn mit einem CRM-System zum Beispiel was überführen und in Prozesse gießen, die sich dann skalieren lassen, mehr oder weniger, um da einfach Arbeit von den Einzelnen wegzunehmen und wie du sagst, auch diese Gedanken, die sich jeder machen muss, zu jedem einzelnen Prozess da rauszunehmen aus dem Daily Business und dann auch diese Prozesse umzusetzen und im Change Management alle mitzunehmen. Das ist auch nochmal ein Punkt, wo du gesagt hast, also die einzelnen Personen mitzunehmen, ihnen auch zu zeigen, wo sind dann da deine Quick Wins, wo kannst du davon profitieren? Deswegen sehr spannend, auch diese Regulatorik ist ein Thema im CRM-System, was sich einfach sehr häufig auch mit anderen Themen wiederholt. Man kann es in Systeme bringen und sich da dann auf sein Kerngeschäft fokussieren. Und ich glaube, das ist auch so ein guter Punkt, den wir mitnehmen können.
Ja.
Sehr, sehr, sehr spannend. Genau, das haben wir sehr viel besprochen. Vielen, vielen Dank schon mal. Ich will auf jeden Fall nochmal auf euer Unternehmen zu sprechen kommen, IT for Funds. Was ist denn euer Kerngeschäft nochmal runtergebrochen? Wer kann sich bei euch melden? Und welche Unternehmen profitieren von euren Services denn besonders?
Ja, vielen Dank, Dominik. Also da, glaube ich, ist zu nennen die Zielgruppe, über die wir beide sprechen gerade, jegliches Unternehmen im Vermögensverwaltungsbereich bis hin zu großen KVGen oder generelle Finanzmarktteilnehmer, die auch im hochregulierten Bereich unterwegs sind. Weil bei uns ist, würde ich mal sagen, der USP, dass wir letztlich Technologie-Know-how mitbringen, aber eben auch Finanzunternehmen kennen und Finanzprozesse. Also du musst letztlich unserem Entwickler, unserem IT-Betriebsmitarbeiter, Mitarbeiterin nicht erklären, ja, ich brauche jetzt hier eine Schnittstelle zu einer Verwahrstelle, weil letztlich müssen Dokumente von A nach B. Das haben wir dann alles schon gesehen. Also da sehe ich einen klaren USP. Das heißt, wer sich melden sollte, ist eben Finanzunternehmen jeglicher Größe, denn wir sind darauf bedacht, auch neben der externen IT-Abteilung, die wir sein wollen, auch zu beraten. Also auch zu sagen, okay, das sind Prozesse, die passen hier rein, oder das wären auch Services, die können wir jetzt gar nicht liefern, weil wir sie gar nicht so skaliert bereitstellen können. Wir, das können wir sagen, sind letztlich hier Betreiber von zwei Rechenzentren in Luxemburg selber, die eben nach dem PSF-Status aufgesetzt sind, also auch hochsichere Prozeduren beinhalten. Wir kennen uns mit Prüferanforderungen und Anfragen jeglicher Art aus, auch von den Big Four. Und letztlich sind wir auch schon in der Microsoft 365-Welt unterwegs, haben also auch Cloud-Only-Kunden und können das dann auch noch unterstützen mit Entwicklungsdienstleistungen. Also wenn dann jemand genau in das Thema Automatisierung von Geschäftsprozessen hinein möchte und beispielsweise schon in der Microsoft Cloud ist, dann können wir da auch mit Lösungen wie Fabric, Power Automate und der Power Plattform glänzen. Und das wäre dann die Kür, wenn wir das ganzheitlich sehen, also von der Übernahme des Helpdesks, des User Supports bis hin zur Bereitstellung von individuellen Lösungen auf der Microsoft Plattform. Können wir da eigentlich alles anbieten?
Also an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich da jetzt angesprochen fühlen. Ich lege auf jeden Fall eure Webseite mal in die Shownotes. Da kann man sich informieren, wo ihr so aktiv seid. Wo kann man euch sonst noch so finden? Habt ihr sonst Content, hast du angesprochen,
den ihr verbreitet? Dankeschön. Zunächst, wir sind auf jeden Fall auf LinkedIn sehr aktiv. Das ist letztlich auch immer pro Woche versuchen wir da einen Post zu machen. Das war jetzt, wie gesagt, in der Anfangsphase schwierig. Es wird bald wieder losgehen. Und da sieht man uns, mich auch in vielen Formaten und wird es auch in Zukunft sehen. Und da freuen wir uns auch immer sehr, wenn wir da neben Thumbs Up dann auch Kommentare erhalten und entsprechend ein bisschen Engagement haben. Das heißt, auch heute freue ich mich sehr, dass das dazu beiträgt, dass wir immer präsenter werden auch im Markt.
Ja, sehr, sehr gerne. Genau, von dem her, ich werde auch euer LinkedIn nochmal mit reinnehmen, dann kann man sich auch direkt da mal umschauen über IT for Funds. Vielen, vielen Dank an dich, Lukas, dass du die Insights geteilt hast zu Automatisierungsmöglichkeiten, zu Change Management, wie wichtig Change Management auch ist. Ich bin mir sicher, es waren einige gute Takeaways dabei für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und bei uns ist es immer so, das letzte Wort gebührt dann immer unserem Gast. Von dem her, vielen Dank an dich, Lukas. Ich denke, es spricht nichts gegen eine dritte Folge mit dir auch. Also hast dich auf jeden Fall qualifiziert. Und es gibt bestimmt noch ein paar Themen, die man auch besprechen kann. Von dem her, danke an dich. Und wie gesagt, die letzten Worte dann an dich.
Ja, Dominik, also der Dank ist ganz meinerseits, macht mir riesig Spaß. Und ich muss auch sagen, und das vielleicht auch als Abschluss, man lernt immer am meisten, wenn man die Dinge selbst mal bespricht, also sie ausspricht, wie heute im Podcast, wie aber auch in zahlreichen Runden, die wir hier intern haben, wo wir einfach erstmal Probleme adressieren, die User haben oder die letztlich Anforderungen sind, mit denen wir jetzt nicht direkt umgehen können, die wir nicht direkt lösen können. Ich kann dazu ermutigen, der Austausch, ob es jetzt mit euch ist, mit uns, einfach mal auf uns zuzukommen und einfach mal ein Problem zu diskutieren, davon lebt es. Mir wurden zum Beispiel heute ein, zwei Dinge einfach klar, weil ich sie selbst nochmal durchgegangen bin, weil ich eben konzentriert darüber nachdenke im Gespräch, weil ich möchte ja hier auch keinen Stuss erzählen. Das heißt, ich muss sie dann im Gespräch, indem ich sie ausspreche, lösen sich ein paar Knoten. Und das kann ich nur ermutigen, jeder Zuhörerin, jedem Zuhörer das zu tun. Im besten Fall im Gespräch mit euch, wenn es um CRM geht, im besten Fall im Gespräch mit uns, wenn es um IT-Services im Allgemeinen geht. Also würde ich mich sehr drüber freuen, da zur Verfügung zu stehen.
Sehr, sehr schöne letzte Worte, wie ich finde. Und sehr wahre letzte Worte, sehe ich genauso. Und von dem her vielen Dank und bis demnächst wahrscheinlich.
Bis bald, Dominik. Danke dir.